Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Das ist Bern einfach vom 16. Januar direkt aus Klosters von der gewerblichen Winterkonferenz. Veranstaltet wird die Konferenz vom Schweizerischen Gewerbeverband schon zum 75. Mal. Ziel dieser Konferenz ist der Austausch zwischen den Teilnehmern und ihren geladenen Podiumsgästen. Das Thema dieser Jubiläumsausgabe dieser Winterkonferenz ist die Energiepolitik und wie die Schweiz in der Zukunft noch eine sichere Stromversorgung hat. Mein Name ist Camille Lotte, ich moderiere heute die Ausgabe von Bern einfach zusammen mit meinem Bundeshausredaktor Kollege Can Schäppi. Und als Gast dürfen wir heute den Lino Guzella begrüßen. Er ist emeritierter Professor an der ETH für Maschinenbau und Verfahrenstechnik und heute unter anderem auch Verwaltungsratspräsident von der NAGRA. Herr Guzella, vielen Dank, dass Sie bei uns heute Zeit nehmen.
Danke Ihnen, Frau Lotte, dass ich da sein darf.
Sie haben heute einen Vortrag. Und vielleicht müssen wir einfach zuerst mal feststellen, wo hapert es denn sozusagen in der Energiepolitik? Was ist das Problem, das wir angehen
müssen? Ich schaue ja das Ganze nicht von einer politischen Seite an, sondern von einer wissenschaftlich-technischen, ökonomischen Seite an. Und die Ausgangsfeststellung, und manchmal habe ich das Gefühl, das wird immer wieder vergessen, die Ausgangsfeststellung ist, das Klima verändert sich. Die globalen Temperaturen nehmen zu, 1,5 Grad sind seit der vorindustriellen Zeit. Und das ist eigentlich die ganze Motivation, wieso wir die Diskussion führen. Mhm. Nichts anderes, weil eigentlich Energiereserven, Kohle, Erdgas und so haben wir noch für viele, viele Jahre. Das wäre eigentlich nicht das Problem, dass die Reserven fertig werden. Das Klima verändert sich. Ein wesentlicher Grund dafür ist die zunehmende Konzentration von Kohlendioxid, CO2 in der Atmosphäre. Und einen wesentlichen Beitrag dazu leistet eben die Energieversorgung, weil wir fossile Energieträger verbrennen tun. Also wir nehmen Kohlenstoff aus dem Boden raus, wenn wir mit Sauerstoff verbinden und das gibt CO2 und der geht in die Atmosphäre und das gibt eben die Klimaerwärmung. Das ist die Motivation, dort müssen wir etwas machen. Ich erinnere, 2017 war das, Paris, die berühmte COP, nicht? Dort hat man beschlossen, bis 2050, dass man auf null runtergehen möchte, damit man das Problem in den Griff bekommt. Ich stelle einfach fest, heute, wir sind nirgends. Die Entwicklung seit 2017 hat sich ungebremst fortgesetzt. Wir verbrennen immer mehr Kohle, immer mehr Erdgas. Das hat überhaupt nicht irgendwie zu einem Stillstand geführt. Corona hat einen rechten Dämpfer gegeben, aber nach Corona ist es gerade wieder raufgegangen. Wenn man dann sieht, dass die Entwicklung so ist, wenn man dann denkt, dass die Weltbevölkerung zwar nicht mehr so schnell, aber immer noch zunimmt, und wenn man vor allen Dingen daran denkt, dass es grosse Weltgegenden gibt, wie Indien zum Beispiel, wo die Leute noch viel, viel weniger Energie zur Verfügung haben als wir, dann muss man einfach feststellen, wir haben ein riesiges Problem. Und wenn man ein riesiges Problem hat, dann kommt es darauf an, dass man rational vorgeht und nicht irgendwie Hoffnungen sich da Illusionen hingibt.
Jetzt, wenn wir über Ihren Vortrag reden, was sind denn so die Szenarien, wenn wir jetzt konkret auf die Schweiz schauen, was müssen wir angehen? Wie können wir sagen, was steht überhaupt zur Verfügung, um eben das Problem, das Sie jetzt erwähnt haben, zu lösen?
Vielleicht auch, was sind die Hoffnungen, die man sich eben nicht machen
sollte? Oder auch die Hoffnung, die man sich nicht machen sollte, wenn man realistisch wirklich sagt, man schaut auf die Zahlen.
Also die Schweiz, wie manche andere Länder auch, die haben beschlossen, zu defossilisieren, also auf die fossilen Kohlenstoffreserven zu verzichten, indem sie elektrifizieren. Das soll also möglichst elektrisch werden. Wir wollen elektrisch heizen mit Wärmepumpen statt mit Brenner. Wir wollen elektrisch fahren mit Elektromotoren statt mit Verbrennungsmotoren etc. Nicht vergessen, die Schweiz wird weiterhin wachsen. Ich halte die 10 Millionen Schweizer, also ich will mich nicht in die politische Diskussion einmischen, aber Herr Kneschaurek hat das ja vor vielen Jahren schon vorausgesagt. Ich halte die 10 Millionen Schweiz für eine realistische Option. Und wenn ich dann daran denke, was all die neuen Anwendungen wie Large Language Models und all die anderen informatischen Anwendungen, was die für enorme Strommengen brauchen, das ist unglaublich. Mhm. Oder so. Nur das Trainieren von ChatGPT braucht irgendwie 100 Gigawattstunden, solche Sachen. Dann bin ich überzeugt davon, dass man einfach immer mehr, sehr viel mehr Strom werden braucht. Und dann stellt sich die Frage, wie kann man Strom machen? Da gibt es die bekannten Arten. Man kann Kohle, Öl, Erdgas oder Biomasse verbrennen. Man kann Wasserkraft einsetzen, man kann Kernkraft einsetzen, man kann Wind machen oder man kann Photovoltaik nehmen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, Geothermie und so weiter, aber die sind marginal. Und jetzt muss sich einfach die Schweiz entscheiden, aus dem Menü, was will sie da, wie will sich da ihr Menü zusammensetzen, wie viel Hunger hat sie, das ist mal die erste Frage, wie viel Energie braucht sie und zweitens dann, wie will sie den Hunger stillen, mit dem sie das Menü anschaut.
Wenn man sich jetzt die Optionen anschaut, was hat man denn wirklich für Optionen und wie schätzen Sie auch ja, vielleicht die Machbarkeit von diesen Optionen überhaupt ein, dass wir auch in diesem politischen Diskurs ja die Fakten haben können?
Also ausser der Kohleverbrennung in der Schweiz ist alles denkbar, weil wir machen ja alles schon. Oder wir haben Wasserkraft, das ist die grösste Stromquelle in der Schweiz. Wirklich, ich kann es fast nicht anders sagen, ein Natur- oder Gottesgeschenk. Das ist eine wunderbare Stromquelle. Leider ist sie ausgereizt. Oder? Die Hoffnung, die man früher noch hatte, dass man noch massiv mehr ausbauen kann, hat sich nicht bewahrheitet.
Aber liegt das am politischen Willen? Man sieht ja, dass es politisch sehr viel Widerstand auch gibt, zum Beispiel gegen die Erhöhung von Staumauern. Oder sind wir auch einfach sonst an einer Grenze mit der Wasserenergie?
Also wenn Sie jetzt von 2-4 Terawattstunden reden, dann ist das eine politische, gesellschaftliche Limitierung, die wir haben. Oder wenn natürlich da Interessensabwägungen zwischen Naturschutz und Energieherstellung, wenn der Naturschutz obsiegt, dann gibt es die 2-4 Terawattstunden nicht. Das ist das, was Frau Sommaruga damals in dem berühmten runden Tisch ja gefunden hat. Wenn wir aber von 20 Terawattstunden reden und noch mehr, wo wir eigentlich bräuchten, dann kommen wir dann nachher noch vielleicht darauf, was wirklich der Bedarf ist, dann ist es wirklich eine physikalisch natürliche Limitierung. Die Wassermengen sind nicht da, die Täler sind nicht da. Man hat also im ersten Schritt einen politischen, gesellschaftlichen Schwierigkeiten und dann nachher halt wirklich technisch-naturwissenschaftliche Schwierigkeiten. Also nochmal, wir haben Wasserkraft, wir haben Öl, das brennen wir. Da in Birr, oder? In einem Snow-Kraftwerk haben wir Öl verbrennt. Wir haben Erdgas, hat man auch können dorthin. Biomasse machen wir heute auch schon. Wir haben Kernkraft, wir haben immer noch 4 Reaktoren laufen. Ja. Genau. Wir haben ganz wenig Wind in der Schweiz und ein bisschen mehr Photovoltaik. Also wir haben alles schon, alles ist technisch machbar. Die Frage ist, was will die Gesellschaft?
Jetzt politisch ist ja vor allem so Solar sehr hoch im Kurs im Moment, die Alpine Solaranlage, der Solar Express. Was halten Sie von dieser Option?
Also grundsätzlich ist Photovoltaik in den Bergen eine gute Idee. Oder? Weil, da kommen wir vielleicht noch mehr drauf später. Wir haben ja, wenn man Photovoltaik so betont, wie es damals in der Energiestrategie 2050 von diesen Beratungsbüro Prognose und wie alle geheissen haben, propagiert worden ist, wenn man die Photovoltaik im Mittelland hat, dann hat man im Winter sehr kleine Erträge. Vor allen Dingen, wenn man die Paneele dann noch flach aufstellt, aus Heimatschutz oder Nachbarschaftsgründen, dann hat man einen kleinen Einstrahlwinkel. Die Sonne kommt gar nicht auf die Paneele richtig. Und zweitens haben wir Hochnebel und all die schlechten Wetterlagen. Wenn man in die Berge geht und die PV-Panels auf 70 Grad aufstellt, also praktisch senkrecht, dann hat man viel mehr Ertrag, dreimal mehr. Also die gleiche Photovoltaikzelle in den Bergen ist im Winter dreimal wertvoller als im Mittelland. Allerdings, es sind riesige Flächen, die man braucht. Also wir reden da von Quadratkilometern, die man braucht, hunderte von Quadratkilometern. Wenn man wirklich das Ganze auf das ich habe mal ausgerechnet, wenn man die Stromversorgung nur mit Photovoltaik in den Bergen sicherstellen möchte, braucht man, glaube ich, etwa 3300 Gondosolaranlagen. Also es ist relativ gross, was man da braucht.
Und im Mittelland x-fache in dem Fall.
Und im Mittelland x-fache, ja. Weil eben der Ertrag nur dreimal kleiner ist. Man hat natürlich dann ein Problem mit Landschaftsschutz, man hat ein Problem mit Flora und Fauna. Was hat das für eine Auswirkung? Und vor allen Dingen, und das hat sich jetzt leider in den letzten paar Monaten gezeigt, die Anlagen sind sehr teuer. Oder? Also wenn Sie mit den Stromversorgern reden, dann werden Sie hören, dass sich trotz der grossen Subventionen, ich glaube 60% werden ja subventioniert, und Swissgrid muss ja die Leitung herlegen, auch gratis, also nochmal eine rechte Subvention. Trotzdem rechnet sich die Anlage offenbar nicht, weil es einfach sehr, sehr harsche Bedingungen sind. Sie steuern das Gestell aufbauen, sie müssen Strassen herbauen. Also, es ist sehr, sehr aufwendig. Aber ein Ansatz wäre, also wenn das Gesellschaft will und das zahlen will, könnte man das probieren, ja.
Ich meine, was man ja auch, sagen wir wieder aufs politische Tablet kommen, ist natürlich die Frage von der Kernenergie, dass man auch die Kraftwerke entweder länger laufen lässt oder vielleicht sogar über neue diskutiert. Was kann denn Kernenergie auch noch für eine Rolle spielen in Ihrem Szenario, dass wir wirklich eine sichere Stromversorgung haben?
Ich ich habe kein Szenario, ich weigere mich Szenarien zu machen. Ich tue nur sagen, was möglich ist und danach muss die Gesellschaft entscheiden, was sie will. Der grosse Vorteil an der Kernkraft ist, dass sie einfach immer Energie liefern, zuverlässige Bandenergie. Und zwar genau dann, wenn alle anderen nicht liefern. Oder wir sind jetzt ja immer, aktuell sind wir wieder in so einer schwierigen Situation. Wir haben, in der Nacht haben wir keine Sonne, schlechtes Wetter, wir haben eine sehr flache Druckverteilung. Also Deutschland zum Beispiel hat im Moment praktisch keine Windenergie. Mhm. Wenn Sie heute Morgen angeschaut haben, sind die Anlagen praktisch stehen alle still, Photovoltaik sowieso nicht. Und darum müssen Sie Kohle und Erdgas rauffahren. Kernkraft liefert in diesen Situationen sichere, also zuverlässige Bandenergie. Ja, das ist der grosse Vorteil von dieser Energieform.
Jetzt, Sie haben ja gerade das Problem angesprochen, oder Sommer-Winter, die Diskrepanz, die man zueinander hat. Irgendwie muss man da die fehlende Energie ja im Winter kompensieren. Was gibt es für realistische Lösungen dafür, dass man wirklich kann sagen, wenn man zum Beispiel im Sommer eben auf die Photovoltaik setzt, aber im Winter muss ja der Strom irgendwo sonst herkommen.
Also Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt, Frau Lothe. Erstens, mal in der Energiefrage dürfen Sie auf keinen Fall auf Jahresdurchschnitt schauen. Mhm. Jahresdurchschnitt sind irrelevant. Sondern Sie müssen wirklich auf die bedarfsgerechte Situation anschauen. Und da ist es jetzt in der Schweiz, Mittelland, also in anderen Ländern ist das anders, ich betone jetzt wirklich für die Schweiz. Im Schweiz ist einfach der Winter kritisch. Sagen wir November, Dezember, Januar, Februar, die vier schwierigen Monate. Und dort, wenn man den Plan macht, den man damals im 2017 propagiert hat, eben wie nochmal, Energiestrategie 2050, dann fehlen uns im Winter ungefähr die Hälfte von der benötigten 38 Terawattstunden für die vier Monate, fehlen uns etwa 19, die Hälfte ziemlich genau. Wie man die kann decken kann, da gibt es die Optionen, die wir gesagt haben. Man kann natürlich Erdöl, Erdgaskraftwerke bauen, das wird ja in Deutschland stark diskutiert im Moment, also die Notkraftwerke, das haben wir vor ein paar Jahren auch bei uns, da im 2022. Man kann versuchen, Wasserkraft auszubauen, das haben wir gesagt, ist limitiert. Man kann massiv Photovoltaik mehr ausbauen, also viel mehr, als man damals gerechnet hat. Dann hat man aber das Problem, dass man im Sommer viel zu viel Strom hat, nicht wissen, was machen damit, nicht loswerden. Dann hat man riesige Investitionen, die mehr als die Hälfte vom Jahr nutzlos sind. Man kann Kernenergie machen, selbstverständlich. Man kann versuchen, zu importieren, wird aber schwierig werden. Die Länder um uns herum haben ähnliche Probleme. Man kann versuchen, Wasserstoff als saisonale Energieträger einzusetzen oder noch höhere Kohlenwasserstoff, Methan, Methanol. Die sind einfach, haben den Nachteil, dass es dann sehr schnell sehr teuer wird und sehr aufwendig.
Wo Sie schon die Speicherung ansprechen, also wenn man im Sommer überproduziert, sozusagen zu viel Strom hat, ist das irgendwann mal realistisch, dass man den Strom kann speichern kann, sodass man ihn im Winter kann nutzen kann, oder ist das völlig illusorisch?
Also was illusorisch ist, also technisch ist alles möglich, gell? Also dass man es richtig versteht, man kann alles machen. Nicht alles, aber vieles. Aber was ökonomisch völlig illusorisch ist, dass man mit Batterien das versucht zu machen. Dass man im Sommer Batterien ladet und im Winter sie dann entladet. Das kostet enorme Geldmengen. Und vor allen Dingen, die Batterien werden dann nur einmal pro Jahr werden sie genutzt oder einmal laden, einmal entladen. Das gibt wahnsinnig teure Amortisationsrechnungen. Nach 20 Jahren sind die Batterien natürlich sowieso auch nicht mehr brauchbar. Also Batterien geht nicht. Wasserstoff ist das, was am meisten propagiert wird in der Zwischenzeit. Der Wirkungsgrad ist 40%. Sie stecken eine Energieeinheit elektrisch im Sommer rein und kommen 0,4 Energieeinheiten im Winter wieder zurück über elektrische Energieeinheiten. Aber das Problem wird sein, es wird extrem teuer werden und extrem aufwendig. Ich habe mal abgeschätzt, wenn man das wirklich machen möchte, müssen wir die Photovoltaikkapazität in der Schweiz im Sommer verdoppeln, also 70 Gigawatt statt 36. Und man würde dann irgendwie am Schluss mit 700 Millionen von diesen 50 Liter Druckflaschen 250 Bar landen, um die Energiemengen können über den Speicher. Das ist illusorisch. Wird nicht stattfinden. Und zwar nicht aus technischen Gründen, sondern aus ökonomischen Gründen. Also sehr schwierig. Die saisonale Speicherung ist im Wesentlichen noch ein ungelöstes Problem.
Wenn ich jetzt aber auch umhöre, der Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen sagt ja, es bräuchte tausende Windräder, die gebaut werden müssen, damit man eben die Winterlücke kann schliessen oder einigermaßen stopfen. Wie realistisch ist das auch für die Schweiz, dass man auf die Windenergie setzen?
Das ist dann die nächste Variante, oder?
Ja.
Man probiert es dann einfach immer wieder mit etwas Neuem. Wieso nicht? Wie immer auch noch Wind.
Wir haben die Auswahl. Ja. Wir haben die Auswahl, wir haben ja schon alles. Jetzt kann man eigentlich alles mal durchdiskutieren.
Genau,
dann können
wir doch mal Wind diskutieren. Wind ist ja grundsätzlich eine gute Idee, weil es eben nicht vom Tag-Nacht-Rhythmus abhängig ist, weil man vermutet, dass man im Winter mehr Erträge wird haben als im Sommer. Das ist also von dem her sehr gut. Das Problem ist einfach, dass die Schweiz ist kein Windland. Oder? Es ist, die Zuhörer sehen das jetzt leider nicht. Ich habe vor mir die sogenannte Windatlas von den entsprechenden Gremien. Und da sieht man einfach Norddeutschland, Nordsee, Ostsee, England, Holland, mittlere Teil von Frankreich. Die sind viel besser geeignet. Sie haben da viel höhere Erträge als wir. Und je mehr sie Richtung Schweiz gehen, dann sehen sie, da wird es immer blauer, das heisst immer weniger klein. Im Mittelland ist das eigentlich sehr schwierig. Es gibt so ein paar Jurahöhen. In den Alpen gibt es sicher auch Lagen, wo man das machen kann. Das kann man probieren, wird man probieren. Aber es werden sicher Tausende von Anlagen müssen sein, die wir dann da werden bauen. Auch da hat man aber das Grundproblem, es kann vorkommen, dass die Sonne nicht scheint. Und es kann vorkommen, dass der Wind nicht blaset. Das kann man nicht garantieren, oder? Und dann müssen sie nochmal eine entsprechende Leistung bereitstellen, dass für die Fälle das passiert. Das heisst, statt einmal die ganze Maschine bauen, wie wir sie heute haben, haben wir dann dreimal die Maschine. Und das ist natürlich dann einfach teuer. Das ist
klar. Also nebst dem, dass man eben Flatterenergie hat, nicht Bandenergie, und dass man sozusagen Redundanz eigentlich muss schaffen, ist aber auch noch natürlich also politisch. Ich meine, die Leute wollen die Windräder teilweise auch einfach nicht vor ihrem Haus.
Das verstehe ich. Das ist, wie gesagt, nicht eine Frage, die ich beantworten kann oder will, weil das muss die Gesellschaft entscheiden. Aber ich kann das nachvollziehen, genauso wie ich nachvollziehen kann, dass die Leute Bedenken haben gegenüber Kernkraft, weil sie Sicherheitsrisiken befürchten. Das ist legitim. Genauso legitim ist es aber zu sagen, ich will kein Windrädchen von mir in 200-300 Meter vom Haus weg haben. Ich habe Angst um den Wert von dem Haus, ich habe von diesen Windgeräuschen etc. Es gibt Leute, die sind sehr sensitiv. Also nochmal, das sind alles legitime Werte. Und meine Hauptsache ist, Leute, ihr könnt nicht Pfeifer und Zweckli haben. Wenn eine sichere Energieversorgung haben wollt, dann müsst ihr irgendwo einen Kompromiss machen. Irgendwo werden wir etwas akzeptieren. Oder auf die sichere Energieversorgung verzichten. Aber dann haben wir natürlich ganz andere Probleme, wirtschaftliche, sicherheitstechnische etc.
Also wir haben über Wind, Wasser, Solar geredet. Kommen wir nochmal zurück zu der Kernenergie, die Sie ja auch angesprochen haben, das mit den Sicherheitsrisiken. Wie sind die jetzt beurteilt? Wie hoch ist bei sozusagen modernen Atomkraftwerken der Sicherheitsfaktor noch? Klar, man kann es nicht ganz wegdiskutieren natürlich, aber...
Eben, also das Wichtigste, die Aussage für viele Menschen, und das kann ich verstehen, ist, das Sicherheitsrisiko ist nicht null. Und alles andere wäre unwissenschaftlich, unseriös, falsch, wenn man jemand das behauptet. Es gibt immer ein Risiko, das kann man nicht wegdiskutieren. Die Technologie entwickelt sich weiter, selbstverständlich. Sie haben ja gehört, sehr wahrscheinlich, dass Axpo die Betznau-Kraftwerke im 36 will abstellen. Das sind die ältesten Kraftwerke, eben auch aus solchen Überlegungen. Die anderen zwei Kraftwerke, Gösgen und Leibstadt, sollen weiterlaufen. Das ist noch nicht bestimmt, bis wann. Die sind sicher. Ich habe überhaupt keine, meine persönliche Einschätzung, aber eben, ist nicht, überhaupt nicht relevant. Was ich höre von den Experten, ist, dass jetzt die nächste Entwicklungsstufe, die sogenannte Generation 3 Plus, dass die etwa dann nochmal tausendmal sicherer sind als die Gösgen Leibstadt-Kraftwerke, die wir jetzt haben. Also ein Faktor 10 hoch 3, 1000 nochmal sicherer. Aber nochmal, ja, wir haben jetzt mehr als 60 Jahre Kernenergie in der Schweiz. Das ist, glaube ich, nichts passiert, ist gut, aber niemand kann Ihnen garantieren, dass es so bleibt, selbstverständlich.
Jetzt gerade bei der Kernenergie auf der politischen Ebene hat man natürlich immer auch das Argument, das lässt sich gar nicht umsetzen. Man kann gar kein neues Kernkraftwerk bauen, es wird viel zu lang gehen. Aber wenn wir jetzt weggehen von, wie sehr der politische Prozess den Bau von einem neuen Kernkraftwerk würde behindern, von welchen Jahreszahlen reden wir, wenn wir aktuell schauen, um ein neues Kernkraftwerk zu bauen?
Also die, wie soll ich sagen, die Beispiele auf der Welt zeigen, dass alles möglich ist zwischen 5 und 15 Jahren. Oder also wenn sie es verzögern, da in England und so, dann nachher wird es lang und Flamanville. Das sind also lange Bauzeiten, lange Bewilligungszeiten, lange Zeiten. Aber es gibt auch andere Beispiele. Ich glaube, das prominenteste Moment ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da haben die koreanischen Herstellfirma hat da vier grosse Kernkraftwerke aufgestellt und jeweils in 5 Jahren und so absolut vertretbare Kosten. Aber das ist ein Prozess, der gesellschaftlich, politisch und natürlich auch technisch getrieben wird. Wir haben in Europa verlernt, wie man Kernkraft macht, muss man leider sagen. Also das Wissen ist heute sicher, was mal da gewesen, oder bei Siemens und bei all den anderen grossen Herstellern. Das Wissen ist jetzt in China, vor allem in Korea, Russland, aber es hat andere Gründe natürlich, die dagegen sprechen. Aber in Korea, würde ich sagen, wäre im Moment der interessanteste Partner.
Also auch akademisch gesehen fehlt das Wissen. Oder einfach die Forschung wirklich in der Privatwirtschaft?
Oder also die Schweiz hat ja auch dank der weisen Entscheidungen, ich sage es ganz offen, von den Leuten, die gesagt haben, die Forschung muss weiterlaufen, haben wir das nicht abgestellt, da bin ich sehr froh drum. Man hat an der EPFL hat man einen Lehrstuhl, man hat an der ETH einen Lehrstuhl, man hat im PSI hat man Laboratorien. Also auf kleinen Flammen hat man das weitergetrieben. Und was ich höre, ich bin ja nicht mehr an der ETH, wie Sie wissen, aber was ich höre von meinen Kolleginnen und Kollegen, ist, dass das Interesse der Jungen wieder zunimmt für diese Fächer. Allerdings hat es lange Jahre jetzt einmal einen Stillstand gegeben. Also es fehlen dann wirklich erfahrene Leute, Operateure von Kraftwerken, aber auch Ingenieurinnen, Wissenschaftler, die dort hergehen. Ja, das ist halt so, wenn man sagt, dass man Verbrennungsmotoren verbietet im 2035, dann will niemand mehr Verbrennungsmotoren studieren. Dann muss man sich nicht wundern, dass niemand mehr Verbrennungsmotoren machen kann, um ein persönliches Beispiel zu bringen.
Darum hat eine Zeit lang auch niemand Atomenergie studiert, weil man einfach sagt, das kommt halt nicht mehr. Ja,
klar. Das ist nachvollziehbar, absolut verständlich.
Also
können wir vielleicht auch sagen, dass sich die Forschung vielleicht auch sehr stark nachher eher in die Richtung vom Abbau oder von der Kernenergie, vom Zurückbau fokussiert hat und nicht mehr wie man das vorantreiben kann, neue Kernkraftwerke. Hat es dort eine Verlagerung gegeben?
Also, da muss ich, meiner Einschätzung nach ist das korrekt in Europa, Westeuropa, vor allem im Dachraum natürlich. Ist aber nicht korrekt in den USA, ist nicht korrekt in anderen Ländern. Also, wenn ich so meine Kollegen in den USA höre, die haben, dort läuft wahnsinnig viel. Also, auch Start-up-mässig, oder? Also, da werden ja Hunderte von Millionen investiert in neue Firmen, die neue Konzepte entwickeln wollen. Generation 4 oder dann auch Kernfusion etc. etc. Also nein, weltweit ist der Trend anders. Dort gibt es ganz klare Entwicklung in diese Richtung.
Wenn wir nochmal kurz von der Forschung zurück oder von der Innovation zurück zu dem Neubau gehen. Also wir haben ja immer die verschiedenen Faktoren. Einer, den wir schon besprochen haben, ist Sicherheit. Was ist mit Kosten? Was ist mit Lagerung? Wie sieht das aus mit der neuen Technologie?
Also wenn Sie von Kernspaltung reden, Generation 3 Plus, ist es im Wesentlichen immer die gleiche Technologie. Also die Grundlagen der Technologie. Sie nehmen Uranbrennstoff, in Druckwasser- oder Siedewasserreaktoren verbrennen. Also von dem her haben Sie Abfall, wo Sie produzieren, stark strahlenden Abfall. Und Sie haben selbstverständlich die als andere Argument. Meiner Einschätzung nach, Sie haben es ja vorhin gesagt, ich bin in den Agra engagiert, ist, die Entsorgungsproblematik kann man lösen, wenn man sie will. Wir haben ein robustes Konzept entwickelt bei den Agra, wir haben einen Standort vorgeschlagen, nördlich Legerät, der Gemeinde Stadl, Aufbereitung in der Gemeinde Würerlingen, beim Zwielag. Wir sind überzeugt davon, dass das funktioniert, aber das liegt nicht an uns zu entscheiden, ob das so gemacht werden wird. Das kommt jetzt in politischen Prozess hinein. Zuerst wird es begutachtet vom ENSI, vom BFE. Dann wird der Bundesrat entscheiden, dann wird die Bundesversammlung entscheiden und eventuell, für mich wäre es sogar gut, wenn das käme, so würde es noch ein Referendum geben und dann hat also die Schweiz das letzte Wort. Aber aus meiner Einschätzung sind wir bei der Entsorgung auf einem guten Weg.
Jetzt, wenn wir vielleicht gerade bei den Kosten sind, ich meine, allen ist uns das geblieben, die 40 Franken für die Energiewende von Frau Leuthard. Man hat doch auch gesehen, dass es nicht 40 Franken sind, sondern mehr. Ist es denn überhaupt vernünftig oder realistisch, dass man sagt, wenn man die Stromlücke anschaut, die auf uns zukommen wird, ein Preisschild dran zu tun?
Also ich kann das nicht. Ich halte jegliche Preisprognose für sehr, sehr unsicher. Es wird noch so viel passieren. Wer hat dann eine Ukraine, also einen Russland überfallt der Ukraine, denkt, oder wo dann plötzlich die Erdgaspreise hochgegangen sind und dann eine Säule weggebrochen ist, die man ja damals in der Übergangszeit hat wollen machen. Also ich wäre da sehr vorsichtig, wenn man wirklich Kosten will machen. Aber ganz klar ist das folgende Argument. Es wird viel kosten, sicher viel. Und zweitens, ich möchte nochmal auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Was wir uns eigentlich immer wieder mit fragen, ist es sinnvoll, den wenigen Franken, die wir haben, bei uns im Land auszugeben und ganz teure, goldige, nicht sehr nützliche Lösungen zu machen oder wenn wir nicht mit dem Franken global gesehen das wirkliche Problem angehen. Und das ist das CO2-Problem. Und da gibt es weltweit Massnahmen, Möglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten, die mit viel weniger Geld viel mehr Wirkung erreichen können. Und nochmal, wir haben nicht zu wenig Energie, wir haben zu viel CO2. Das müssen wir angehen, das Problem. Da bin ich manchmal ein bisschen frustriert, sage ich es Ihnen ganz offen. Weil da einfach der ökonomische Sachverstand nicht spielt. Das ist für mich das Entscheidende.
Aber wer kann denn das Geld zum Beispiel, also wir reden ja von Indien, China oder was auch immer, wer kann das investieren? Ist das der Staat, der das macht oder ist das Privatwirtschaft?
schauen Sie, jetzt oute ich mich als Marktwirtschaftler, als Kapitalist. Oder wenn Sie ein paar hundert Terawattstunden pro Jahr machen wollen, das kann der Staat machen. Aber wenn Sie das globale Problem von der Welt lösen wollen, oder, dann gibt es nur eine Kraft, die das kann, und das ist der Markt. Das ist Kapitalismus. Umweltschutz muss sich rentieren. Dann wird er von selber laufen. Dann wird er wirklich einen Impact haben, eine Wirkung haben. Und der einzige Weg dazu ist, die allmende Atmosphäre, die wir gratis benutzen dürfen, alle, die muss einen Preis bekommen. Also brutal einfach gesagt, das Emittieren von CO2 oder das Extrahieren von Kohlenstoff aus der Erde, das ist also aus den fossilen Reserven rausnehmen, das muss einen Preis bekommen. Das darf nicht mehr gratis. Ich weiss, das ist schwierig, selbstverständlich. Aber wenn man das Problem wirklich lösen will, dann muss man global gesehen zu einer Einigung kommen. CO2 in die Atmosphäre rauslassen darf nicht gratis sein.
Jetzt, Sie haben heute das Referat, wenn man Sie auch ein bisschen mitverfolgt, Sie treten auch öfters auf. Wie wichtig ist der Diskurs, den wir führen in der Energiepolitik? Haben wir wirklich auch eine Basis, um über Fakten zu diskutieren? Oder sagt es gerade von Ihrer Seite, es braucht noch viel, viel mehr Information, dass wir einen sinnvollen, faktenbasierten Diskurs als Gemeinschaft führen, um nachher auch politische Entscheidungen zu fällen?
Demokratie ist die eindeutig beste Staatsform. Direkte Demokratie ist eine geniale Erfindung. Sie hat eine grosse Voraussetzung. Sie muss von Leuten gemacht werden, die sich auf Fakten basieren, die informiert sind, die sich engagieren, interessieren und all den, sage ich etwas ganz Provozierendes, statt TikTok lieber eben Podcast von innen hören, wo es um Fakten geht. Nicht wahr? Ja, es muss einfach sein. Der Dialog muss stattfinden. Und bis jetzt haben wir in diesem Land ja das meistens noch irgendwie vielleicht im zweiten, dritten Anlaufen mit ein bisschen Verspätung haben wir es ja meistens hergebracht. Es gibt nichts anderes, Frau Lothe. Wir müssen Fakten auf den Tisch legen und ohne politisches Hickhack, sondern wirklich der Sache entsprechend darüber reden und versuchen, zu einer vernünftigen Lösung zu kommen.
Ich schaue schon ein bisschen auf die Uhr. Danke vielmals für das sehr, sehr spannende Gespräch, Herr Gozella. Das war es mit Bern einfach, da aus dem wunderschönen Kloster. Wir hoffen heute noch auf schönes Wetter und euch da draußen. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch